SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Einen schönen guten Tag allerseits. Wir sprechen diesmal über Homeoffice, das viele Menschen nicht mehr missen möchten, unter anderem aus diesen Gründen.
Dass ich es gut mit Care-Arbeit verbinden kann. Ein kurzer Weg zur Arbeit, also nur einige Meter, das finde ich gut. Ich kann zwischendurch kleinere Pausen machen und Aufgaben erledigen. Und ich bin trotzdem mit den anderen verbunden.
Viele Unternehmen wollen ihre Beschäftigten aber gerne wieder mehr in Präsenz vor Ort haben. Warum das oft nicht klappt und wenn doch, warum die Beschäftigten dann darunter leiden, wenn sie im Büro sein müssen, bespreche ich mit dem Leiter einer Langzeitstudie zum Thema Homeoffice. Außerdem mit drin in dieser Podcast-Ausgabe: Die Müllwerker in Stuttgart sind während der Fußball-EM im Dauereinsatz. Unser Reporter hat sie begleitet. Und der Brief der Woche, der hat auch mit Fußball zu tun, da kommt man ja irgendwie momentan gar nicht mehr drumrum. Und einen Expertentipp für unglückliche Lehrerinnen und Lehrer gibt's auch noch. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem SWR 1 Arbeitsplatz Podcast. Homeoffice hat sich seit der Corona-Pandemie etabliert. Viele Menschen wollen weiter die Vorteile nutzen, die die Arbeit von zu Hause aus mit sich bringt. Deshalb werben viele Firmen auch in ihren Stellenanzeigen mit der Aussicht aufs Homeoffice, um neue Arbeitskräfte damit anzulocken. Das hat gerade vergangene Woche wieder eine Studie der Bertelsmann Stiftung gezeigt. Aber nicht alle Unternehmen finden Homeoffice wirklich so dolle. Es gibt etliche Firmen, die am liebsten alle Beschäftigten wieder an Bord im Büro hätten. Dass das nicht so gut ankäme bei vielen, das haben wir bei einer Umfrage in Mainz erfahren.
Wäre für mich nicht schlimm, ich mache maximal einen Tag in der Woche Homeoffice. Wäre aber schade, weil es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, glaube ich.
Es wäre für meine Situation problematisch.
Für mich würde es wahrscheinlich mich nicht benachteiligen, aber es wäre halt unfair für die Leute, die so lang fahren müssen, um auf der Arbeit zu sein.
Bei mir persönlich ist es jetzt nicht ganz so schlimm, da ich wirklich nur 5 Minuten zu Fuß zu meiner Arbeitsstelle habe. Insofern ist das da nicht ganz so dramatisch, aber ich finde es schon eine Einschränkung, wenn der Arbeitgeber es halt vorschreibt. Es geht einem jetzt wirklich nicht so gut, dann kann man sagen, für ins Büro ist es nicht, aber ich kann wenigstens ein bisschen was zu Hause machen. Finde ich dann einfach schon wirklich sehr angenehm, auch diese Flexibilität zu haben, ja.
Also, viele wollen das Homeoffice nicht mehr missen. Florian Kunze ist Professor für Organisationsforschung an der Uni in Konstanz. Er leitet eine Langzeitstudie zum Thema. Aktuelle Ergebnisse zeigen, viele Führungskräfte wünschen sich eine stärkere Präsenz der Angestellten im Büro. Fehlt da Vertrauen oder geht es um Kontrolle, Herr Kunze?
Ja, so ein bisschen von beiden. Also ich glaube, die Vorliebe da der Führungskräfte und auch der Geschäftsleitung, dass die Leute wieder mehr zurückkehren wollen, ja, das hängt schon so auch ziemlich stark mit der Arbeitskultur zusammen, die wir in Deutschland haben, die ja vor Corona sehr stark durch Präsenz geprägt wurde und eben auch das Führungsverständnis dadurch geprägt wurde, dass man gern guckt, was die Mitarbeitenden so machen. Und das schlägt jetzt ja wieder stärker durch und da sieht man sehr starke Vorlieben jetzt bei vielen Führungskräften, nicht bei allen, doch wieder die Leute stärker in Präsenz vor Ort zu haben.
Sie haben in Ihrer Studie auch herausgefunden, wenn Firmen eben durchsetzen, dass die Leute wieder kommen ins Büro, dann klagen diese Beschäftigten häufiger über gesundheitliche Probleme. Was haben die Leute denn dann konkret?
Ja, genau, das sehen wir ziemlich deutlich in unserer Studie, dass diejenigen, die die Leute wieder stärker zurückholen, das sind nur 22% der Firmen, also noch lange nicht alle, da sind die Mitarbeitenden deutlich stärker erschöpft. Und das kann man dadurch erklären, wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Einmal wieder längere Pendelzeiten, das wissen wir ja generell aus der Forschung, das ist sehr belastend für viele Mitarbeitende, wenn man das permanent auch wieder stärker machen muss. Und auch, dass man in seiner persönlichen Freiheit und in der Autonomie der Tätigkeit, ja, wie man so arbeitet, wieder stärker eingeschränkt wird. Auch das ist sicher belastend für die Mitarbeitenden und das schränkt einen zusätzlich ja auch ein, wie man so Privat- und Berufsleben übereinbringt, wo wir jetzt viele Mitarbeiter gesehen haben, die das sehr viel besser machen können, besonders wenn sie Betreuungsaufgaben auch im Familienbereich haben.
Haben Sie da auch schon rausgefunden, ob es erste Firmen gibt, die darauf wieder reagieren und die Leute wieder zurück ins Homeoffice schicken?
Weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt sofort wieder reagiert wird, aber ich glaube, das wird schon durchschlagen. Ja, wenn man jetzt sieht, dass da zum Beispiel Fehlzeiten hochgehen, das ist das eine, was sich dann ja aus der Erschöpfung ergeben wird, oder dass zum anderen dann die Leute auch einfach weglaufen, weil das ist ja, was letztendlich passieren wird. Auch in so einem engen Arbeitsmarkt, wie wir den jetzt aktuell haben, dass viele Leute andere Alternativen haben, wenn sie jetzt plötzlich eine Arbeitssituation haben, die mit ihren persönlichen Präferenzen nicht mehr so übereinkommt, wo sie viel stärker und rigider wieder im Büro arbeiten müssen, als sie das persönlich wollen. Und ich glaube, da werden dann auch die Arbeitgeber ziemlich schnell wieder reagieren müssen.
Macht es aus wissenschaftlicher Sicht einen Unterschied bei der Leistungsfähigkeit, ob jetzt jemand von zu Hause aus oder im Büro arbeitet? Haben Sie dazu Erkenntnisse?
Also was wir bei uns in der Studie haben, ist immer nur eine selbst eingeschätzte Leistungsfähigkeit. Das ist keine objektive Produktivität. Da sehen wir ganz wenig Unterschiede. Und in den Studien, die es dazu gibt, die das auch wirklich noch objektiver untersuchen, auch mit Experimenten, da sieht man, dass bei hybriden Arbeitsformen, also wo man eine Mischung aus Präsenzarbeit und Homeoffice hat, so 2 bis 3 Tage von zu Hause und den Rest im Büro, dass es da eigentlich keine Unterschiede in der Leistungsfähigkeit gibt zu denjenigen, die vollständig im Büro arbeiten. Also das Argument, Leute jetzt für Produktivität ins Büro komplett zurückzuholen, das ist aus meiner Sicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive nicht haltbar.
Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Präsenzpflicht gesprochen, aber eine aktuelle Erkenntnis Ihrer Langzeitstudie hat auch ergeben, obwohl viele Firmen ihre Angestellten eben wieder lieber im Büro haben, machen die das aber gar nicht. Die setzen das gar nicht durch, sondern erlauben den Angestellten weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Wieso denken Sie, ist das so? Es klang gerade schon an.
Ja, aber das ist in der Tat genau teilweise schwierig durchzusetzen, was es in vielen Firmen ja gibt, sind zumindest Betriebsvereinbarungen. Überall, wo es ja Mitbestimmungsregelungen gibt, ist das ja auch gesetzlich festgelegt, dass es da Vereinbarungen gibt, wie viel dann von zu Hause gearbeitet werden kann, wie viel im Büro gearbeitet werden soll. Und da sehen wir schon beim beträchtlichen Anteil der Befragten und auch der Unternehmen, dass dann Vorgaben einfach nicht durchgesetzt werden. Und dann ist jetzt die Frage, können das die Betriebe dann jetzt aktuell noch die Führungskräfte mit der Brechstange durchsetzen? Gibt es dann auch arbeitsrechtliche Schritte? Das wird zum Teil gemacht, aber nur beim geringen Anteil, so circa 20%, wird das berichtet. Und ja, sehr viel sinnvoller auch aus meiner Sicht, als das sehr rigide durchzusetzen, wäre das auch eher mit sinnhaften Argumenten durchzusetzen und die Leute so zurückzuholen, dass die Mitarbeiter auch sehen, dass es sinnvoll ist, ins Büro zu kommen. Denn was wir auch bei uns in der Studie sehen, ist, dass viele Leute ja auch nicht komplett von zu Hause arbeiten wollen, sondern auch sehr gerne aus sozialen Aspekten, um Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu pflegen, zu Kolleginnen und Kollegen ins Büro kommen. Und wenn man dann im Büro so eine Umgebung schafft, die diese soziale Interaktion auch ermöglicht, dann kommen die Leute wahrscheinlich auch gerne ins Büro und müssen da nicht durch strikte Vorgaben gezwungen werden.
Also zum Schluss noch ein kleines Fazit. Auf lange Sicht gesehen, das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir die Uhr da jetzt komplett zurückdrehen können in die Vor-Corona-Zeit und wieder eine ganz rigide Präsenzpflicht haben werden in Zukunft in der deutschen Arbeitswelt. Das wird es nicht geben.
Sagt Florian Kunz. Er ist Professor an der Uni Konstanz für Organisationsforschung und Leiter einer Langzeitstudie zum Thema Homeoffice. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Berle. Lehrerinnen und Lehrer gehören nicht zu den Berufsgruppen, die gut im Homeoffice arbeiten können. Die sind immer mittendrin im Trubel. Debo aus Zweibrücken ist Gymnasiallehrerin und hadert in letzter Zeit etwas mit ihrem Beruf. Sie schreibt: Lehrerin zu sein ist eigentlich mein Traumberuf. In den vergangenen Jahren ist mir aber immer klarer geworden, dass die Rahmenbedingungen im System Schule immer schlechter werden. Die Ressourcen, die man für die pädagogische Kernarbeit hat, schrumpfen. Das Resultat ist oft eine Null-Bock-Stimmung im Klassenzimmer. Der Frust darüber ist groß. Ich denke ernsthaft drüber nach, den Schuldienst zu quittieren. Mit meinen naturwissenschaftlichen Fächern rechne ich mir auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen aus. Aber der Schritt nach draußen ist riesig. Manchmal denke ich, ich sollte lieber versuchen, im Kleinen im Unterricht etwas zu verändern, statt hinzuschmeißen. Ich bin hin und her gerissen. Wie finde ich meinen Weg? Ja, das ist schon eine ziemlich große und gewichtige Entscheidung, mit der sich Debo da auseinandersetzen muss. Vielleicht kann ja der Rat von Martin Werle ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Sie haben etwas Wichtiges in Ihrer Anfrage betont, liebe Debo, nämlich Sie sagen, Lehrerin, das sei Ihr Traumberuf. Da habe ich natürlich hingehorcht. Das bedeutet, Sie sind gerne Lehrerin, nur die Umstände im Moment, die halten Sie davon ab, dass Sie Ihren Job wirklich genießen. Ich glaube, es ist ein sehr guter Ansatz, dass Sie erst einmal im Kleinen versuchen, Ihre Ideale doch zu verwirklichen. Wenn das nicht gelingt in Ihrer jetzigen Schule, überlegen Sie mal, ob Sie an eine Privatschule wechseln könnten. Schauen Sie, dass Ihr Umfeld mit Ihren Werten übereinstimmt. Wenn das nicht gelingen sollte und wenn Sie tatsächlich in die freie Wirtschaft wechseln wollen, was mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund durchaus möglich wäre, dann sollten Sie im Hinterkopf haben, auch dort herrscht Druck, auch dort hat man nicht immer optimale Bedingungen und dort kann man halt, im Gegensatz zum Schuldienst, auch von heute auf morgen entlassen werden. Also wägen Sie das gut ab. Mein Gefühl ist es, dass Sie erstmal schauen sollten, wie Sie in Ihrem Traumjob weiterhin ein gutes, ein erfülltes Berufsleben haben können.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und wir kommen zum Thema, an dem wir nicht vorbeikommen die nächsten Wochen. Die Fußball-EM. Sie bringt bislang richtig gute Stimmung ins Land. Dafür sorgen nicht nur die deutschen Fans, sondern auch die Fußballtouristen aus dem Ausland. In vielen größeren Städten gibt's Fanmeilen oder Fanzonen, wo alle gemeinsam die EM-Spiele schauen können. Viele Menschen auf einem Haufen bedeutet aber auch viel Müll. In Stuttgart hat die Abfallwirtschaft extra einen Dreischichtbetrieb während der EM eingeführt, damit die Müllmengen beherrschbar bleiben und die Stadt einigermaßen sauber. Unser Reporter Wolfgang Brauer war während des Spiels Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart mit einem Team der Abfallwirtschaft unterwegs.
Stimmung beim Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Unbeirrt von den Fangesängen während des Spiels Deutschland gegen Ungarn bahnt sich für Männer einen Weg durch die Menschenmassen. Alle tragen ein orangefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift Team AWS 24. Das sind aber keine holländischen Fußballfans, sondern Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart. Einer von ihnen ist Dirk Lukasewitz. Der 58-Jährige hat sich, zusammen mit 200 Kollegen, freiwillig für den Einsatz an der EM-Müllfront gemeldet.
Ja, weil ich mal sehen wollte, wie es ist. Und man sieht ja, es erhöht das Arbeitsaufkommen und da möchte man gerne dabei sein.
Und ist jetzt mit Schaufel, Besen und Müllgreifarm in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs und gibt dem Müll keine Chance, sich zu meterhohen Bergen aufzutürmen.
Das ist erheblich viel mehr Arbeit. Sonst haben wir nicht so viel Aufkommen von Flaschen, Glas und alles. Was wir jetzt haben, sind halt an jeder Ecke sind Flaschen, kaputte Glasscherben, die gleich entfernt werden müssen. Das macht halt Spaß. Ja, dass man mal gefordert wird. Ich bin sonst im Büro tätig und komme raus und kann mal ein bisschen mithelfen.
Sein Kollege Fabian O'Conne, 26 Jahre alt, ergänzt.
Weil ich Lust habe, die Straßen sauber zu machen, zu sehen, wie die Menschenmengen so sind. Daumen hoch, sprechen an.
Auch weil er und seine Kollegen zur Europameisterschaft plötzlich wahrgenommen werden.
Beim ersten Spiel haben sie uns beklatscht. Sie sehen ja, dass man halt für die sauber macht. Also eigentlich gut, sag ich mal. Ich habe noch nichts Negatives gesehen, dass dann einer irgendwie beleidigt oder an die Wäsche will. Nö, die jubeln, bedanken sich.
Das ist leider nicht immer so. Deshalb gibt es für die Müllwerker während der Europameisterschaft jetzt besondere Schutzvorkehrungen. Die Teams der Stadtreinigung dürfen nur in Vierergruppen unterwegs sein, erklärt Markus Töpfer, der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Stuttgart.
Wir haben im Normalbetrieb auch immer wieder Situationen, wo unsere Mitarbeiter angegriffen werden. Also da geht es uns als orangene Fraktion nicht anders als den Kollegen der Blaulichtfraktion. Der Kollege will vielleicht seinen Job machen, will den Mülleimer leeren, da steht aber einer daneben, fühlt sich gestört. Es gibt Umliegende, die solidarisieren und das gilt es natürlich zu vermeiden. Deswegen auch die klare Aussage, Eigenschutz geht im Zweifel vor Mülleimer leeren.
Noch bis zum 14. Juli ist Hochbetrieb für die Abfallwirtschaft Stuttgart. Dann wird es wieder ruhiger, hofft Abfallwirtschaft-Geschäftsführer Markus Töpfer.
Da werden wir dann mit aller Ruhe einen Strich drunter machen und dann haben wir den Juli noch Zeit. Und dann, glaube ich, gehen viele in die wohlverdiente Sommerpause.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Stehen noch einige EM-Spiele an, nicht nur in Stuttgart. Die deutsche Nationalelf hat schon vor der EM für Aufsehen gesorgt mit einem neuen, farbenfrohen Auswärtstrikot in lila-pink. Bei der Vorstellung von diesem Trikot, da gab es zuerst viel Spott und Häme. Inzwischen ist es aber so gut wie ausverkauft und zum Kassenschlager für den Hersteller Adidas geworden. Sabine Geipel schreibt deshalb unseren Brief der Woche an das pinke Deutschland-Trikot.
Liebes pinkes Deutschland-Trikot. Ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Du bist das meistverkaufte DFB-Auswärtstrikot der Geschichte. Das war ein harter Konter für deine ganzen Hater. Denn du hast es am Anfang nicht leicht gehabt. Bei deiner Präsentation im März haben viele erstmal rot gesehen. Geht gar nicht, waren sich große Teile der vorwiegend männlichen Netzgemeinde einig. Vermutlich dieselben, die auch immer die Krise kriegen, wenn eine Frau ein Fußballspiel kommentiert. Pink und peinlich, hieß es im Shitstorm. Es fehle nur noch das Schleifchen. Verbunden mit der nationalen Urangst, da wird uns die ganze Welt verspotten. Auch Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner musste natürlich bei dem Thema reingrätschen. Er möge keine männlichen Barbies, hat sich Wagner geoutet und mal eben ungeprüft behauptet, Beckenbauer hätte niemals pink getragen. Aber okay, das muss man ihm wohl nachsehen. Wagner kann eben halt auch nur schwarz-weiß denken. Liebes pinkes Trikot, es ist schon krass. Im Grunde wurde über deine Farbe fast mehr diskutiert als über den EM-Kader selbst. Dabei bin ich mir sicher, dass auch Mats Hummels und Leon Goretzka daheim in Pink vor der Glotze sitzen. Genauso übrigens wie Cristiano Ronaldo Junior. Der Sohn des portugiesischen Fußballstars hat gerade seinen Geburtstag in einem Exemplar von dir gefeiert. Immerhin, Cristiano hatte Glück. Er hat noch eins von dir ergattern können. Denn du bist quasi ausverkauft. Und das, obwohl du so schweineteuer bist. Bis zu 150 Euro kostest du regulär. Bei diesem Preis bleibt nur die Hoffnung, dass man vielleicht mal über dich sagen kann, das ist das Trikot, in dem Deutschland Europameister geworden ist. Es drückt die Daumen und grüßt dich ganz herzlich, dein Fan Sabine Geipel.
Ja, und dann wünsche ich allen noch viel Spaß beim Fußballgucken die kommenden Tage. Das war's nämlich schon wieder mit unserer aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sag tschüss und bis hoffentlich ganz bald.
Eins gehört. SWR 1.